Total Beglubbt.
In Zusammenarbeit mit Clubfans United.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklubbt hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste bei mir und zwar zwei vertraute Stimmen. Zum einen Jakob Lexer, den der geneigte Total Beklubbt-Hörer ja mittlerweile auch von seinem eigenen Format Entenmanns Ecke kennen sollte. Hallo Jakob.
Hi Felix, danke, dass ich wieder beim Mutterschiff dabei sein darf.
Ja, das Mutterschiff heißt dich willkommen. und zum anderen natürlich eine Stimme von unserem Kooperationspartner von Clubfans United, nämlich Stefan Helmer. Hallo Stefan.
Hallo zusammen.
Ja, wir wollen natürlich über den ersten Punktgewinn in dieser Saison vom 1. FC Nürnberg sprechen. Nürnberg konnte nach Halbzeitrückstand die Partie gegen Mainz noch ausgleichen. 1:1 ging es am Ende aus. Darüber ist zu reden. Darüber hinaus haben sich auch letzte Woche dann zur Transfer-Deadline wortwörtlich in ja gefühlt letzter Minute zwei neue Zugänge dem 1. FC Nürnberg angeschlossen. Und die wollen wir uns natürlich auch noch ein bisschen anschauen. Und heute Nachmittag, also am Dienstagnachmittag, da gab es den großen Paukenschlag. Nils Rosso wird neuer Vorstand. Michael Meske verlässt den 1. FC Nürnberg. Und auch das soll heute Teil unserer Sendung sein. Ja, anfangen wollen wir natürlich mit der Partie gegen den 1. FSV Mainz 05. Und dann wollen wir uns natürlich zum Anfang erstmal wie immer die Aufstellung angucken. Stefan, es gab zwei Änderungen beim 1. FC Nürnberg. Valentini kam von seiner Verletzung zurück, Bauer deswegen dann nur auf der Bank. Und Palacios, der wohl eh in der ersten Elf gestanden hätte, für Edgar Salli dann eben Teil der Auswahl. Und Edgar Salli dann gar nicht im Kader, weil der mit Erkrankung das Bett oder vielleicht auch eher das Klo hüten musste.
Magen-Darm war ja gesagt worden, dass Salli hat. Ja, also dass auf der Salli-Position da was passiert, habe ich fast erwartet. Und mit oder ohne Erkrankung, wie du schon sagst, Salli hat in Berlin kein gutes Spiel gemacht. Dass da Palacios dann kam, war jetzt für mich wenig überraschend. Und Valentini, ich weiß nicht, was da mit Bauer war, aber ich glaube, dass Valentini da auch mehr aus taktischen Gründen für Bauer in den Kader gerückt ist.
Ja, Valentini als Standardschütze dann wahrscheinlich einfach auch gefragt, oder Jakob? Und deswegen dann bei im Zweifelsfall ähnlicher Leistung mit Bauer eben die Wahl Nummer 1, weil man ihn bei Ecken und Freistößen benötigt.
Ja, das hat sich auch in den Vorbereitungsspielen abgezeichnet. Also Valentini hat eigentlich nie offensiv gespielt. Bauer ist öfter eingewechselt worden, hat dann rechts außen gespielt, wenn Valentini auch am Platz war. Ich glaube, da hat Köln einfach Valentini insgesamt vorn gesehen. Nicht zuletzt natürlich bei den Freistößen und vor allem bei den Ecken, wo ja mit Kerk und Löwen unsere anderen zwei aus der zweiten Ligasaison auch ausfallen momentan noch. Also beziehungsweise Löwen war ja im Kader, aber der ist offensichtlich auch noch nicht ganz fit.
Ja, Eduard Löwen, auch jemand, der von so manchem dann für die erste Elf gehandelt wurde, kam dann auch im Laufe der Partie, werden wir dann später noch drüber sprechen, fand sich aber, Jakob hat es gesagt, erstmal auf der Bank wieder. Lasst uns in die erste Halbzeit reinspringen, auf die erste Halbzeit gucken. Als ich das Spiel gesehen habe, muss ich sagen, dass ich das eigentlich erstmal ganz okay fand. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, Stefan. Dir vielleicht, der 1. FC Nürnberg hat das ganz anständig gemacht. Es gab jetzt nicht die wirklich großen Chancen. Man hatte so eine ja Larifari-Chance durch Markreiter, ich glaube 6. Minute. Man hatte später dann eine ganz gute Chance von Leibold, als der Ball in der 16. Minute da am langen Pfosten vorbeistrich. Aber Nürnberg meiner Meinung nach für eben diese Bundesliga-unerfahrene Mannschaft, die sie ja jetzt auch nach einem Spiel immer noch sind, gut in die Partie reingekommen.
Ja, die machen das richtig gut. Also mich hat es auch schon in Berlin überrascht. Ich habe schon vor dem Berlin-Spiel mit Schlimmem gerechnet und war dann sehr, sehr positiv überrascht, wie sie das gemacht haben, wie diszipliniert auch die Abwehr spielt. Man muss ja auch sehen, dass da jetzt Mühl spielt, der auch noch nie Bundesliga gespielt hat und so weiter. Die Fuchs macht es für mich überragend gut. Also letzte Saison hat er, glaube ich, zwei Einsätze gehabt in der zweiten Liga, die waren nicht gut. Ich weiß nicht, was da in der Sommerpause jetzt passiert ist, aber der macht es auch richtig gut. Ja, spielerisch fand ich es auch okay. Wir lassen den Ball laufen, wir spielen mit, wir arbeiten uns Chancen. Dass dann Mainz das Tor gemacht hat, da kommt man sicherlich noch drauf, war ein bisschen aus dem Nichts. Aber es ist ansehnlich, es macht Spaß, dem Club zuzuschauen.
Ja, du hast es schon angesprochen, Alexander Fuchs sicherlich einer der großen Gewinner, nicht nur der Sommerpause, sondern auch der ersten beiden Spiele, wenngleich, ich kann das schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, der Kicker ihn ja mit einer 4,5 abkanzelt, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, aber da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Jakob, wie hast du diese Anfangsphase des ersten FC Nürnberg wahrgenommen? Stefan hat es schon angesprochen, die Abwehr stand eigentlich recht solide die ersten 20, 25 Minuten lang. Man hatte selber, ich hatte es gesagt, zwei ja, mehr oder minder gute Chancen. Es war so ein Spiel, das sich meiner Meinung nach größtenteils im Mittelfeld abgezeichnet hat. Nürnberg hat versucht, dagegen zu halten, hat selber dann die Offensive über lange Bälle gesucht. Mainz, ja, letzten Endes die Mannschaft, die den Ball ja auch in diesem Zeitpunkt des Spiels dann relativ viel erstmal in den eigenen Reihen hatte.
Ja. ich fand, die Chance von Leibold war relativ groß, weil der Torwart war vollkommen überrascht. Und der Leibold hat da so eine Schusstechnik, das hat man letztes Jahr auch ein paar Mal gesehen, wo er mit links von der linken Seite den Ball trotzdem ohne Schnitt, also weg vom Tor, aufs Tor schießen kann. Also das ist zwar jetzt auch kein Innenrissschuss gewesen, sondern also irgendwie schafft er dann einen relativ geraden Schuss. Ich glaube, wenn man sich die Chance mal anschaut, dann versteht man, was ich meine. Das hat man in der letzten Saison schon manchmal gesehen und der Torwart war offensichtlich überhaupt nicht bereit dafür in der Situation, dass der eben mit links abschließt. Also ich glaube, der ist eher davon ausgegangen, wenn ein Torschuss kommt, dann mit rechts. Der war ja auch sehr knapp. Und was ich auch wieder wichtig fand, war der Gewinn des zweiten Balles bei der Chance von Marc Reiter. Das war letzte Saison auch eine Stärke von uns, dass wir nach Standards auch sehr oft die zweiten Bälle gewonnen haben und nochmal eine Flanke geschafft haben. Und das ist so ein Ding, also ich glaube, über die Flanken muss man es laufen. Ansonsten hat man wie in Berlin gesehen, dass Mühl angegangen wird im Spielaufbau und Marc Reiter wird freie Hand gelassen. Da muss was kommen. Also das sehe ich relativ kritisch. Marc Reiter war schon der mit den meisten Ballbesitz in Ballkontakten in Berlin. Und da muss wirklich eine Idee her, weil das war bis jetzt zu mau. Also da haben wir überhaupt keine Gefahr entwickeln können.
Aber die stimme ich komplett überein. Entschuldigung. Die Leibold-Chance, die kam auch noch im Spielaufbau von Marc Reiter, glaube ich.
Ja, ich finde, der hat auch in der Rückrunde hat eigentlich einen sehr guten Spielaufbau gehabt. Aber bis jetzt waren schon einige Situationen dabei, auch in dem Spiel, wo ich wirklich, ich glaube, einmal hat er einen Spieler angespielt, der von drei Gegnern umringt war. Das ist mir alles ein bisschen zu wackelig noch. Und das haben bis jetzt die Gegner versucht, da Druck aufzubauen. Bis jetzt ist auch noch kein Fehler dadurch entstanden. Aber das ist, glaube ich, was, wo Kölner jetzt in der Pause auf jeden Fall dran arbeiten wird. Also beim Spielaufbau, bei eigenem Ballbesitz, wo wir ja sehr viel hatten in beiden Spielen, da hapert es aus meiner Sicht noch ein bisschen.
Ja, insbesondere dann in der zweiten Halbzeit ist das natürlich ein Faktor, da können wir dann auch nochmal drüber sprechen. Da ist es mir dann auch extrem aufgefallen, dass Georg Marc Reiter da den ein oder anderen Ball vielleicht nicht dahin gespielt hat, wo er ihn eigentlich hinhaben wollte. Stefan hat es schon angesprochen, die Torchance kam dann so ein bisschen aus dem Nichts, oder das Tor, vielmehr nicht die Torchance, das Tor für Mainz kam so ein Stück weit aus dem Nichts. Das ist aber auch irgendwie so ein Tor, wo man sich denkt, wie ist das denn jetzt um Himmels Willen gefallen? Ich weiß, als ich es gesehen habe, dachte ich mir, naja gut, jetzt darf der da ganz schön unbedrängt nach außen spielen und da steht auch keiner bei ihm. Also jetzt kann der in aller Seelenruhe flanken. Aber da hatte ich selbst zum Zeitpunkt, als die Flanke losflog, noch nicht so die ganz großen Bammel und auf einmal liegt der Ball im Tor. Ich weiß nicht, Stefan, wie du es gesehen hast, aber das war von Mateta dann auch irgendwie einfach gut gemacht. Und ich glaube, nicht nur für die FCN-Spieler überraschend, sondern auch für seinen Nebenmann. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wer den Ball eigentlich bekommen sollte. Auf jeden Fall stand es dann nach 25 Minuten auf einmal 1-0 für Mainz.
Ja, mir ging es da ähnlich. Das war ja so eine Flanke aus dem Halbfeld. Und Mateta stürmt dann da rein und überrumpelt quasi Mühl. Also ich habe es mir in der Zeitlupe nochmal angesehen, weil man auch im Spiel, also wenn man live im Stadion war und es von hinten gesehen hat, nicht genau wusste, wer da den Kopfball gemacht hat. Ne? Und ja, Mateta ist halt auch eine Kante. Das ist ein Riesenhühne. Ich weiß nicht, wie viel er wiegt. War auch unhaltbar meines Erachtens. Es ging einfach viel zu schnell. Und da haben mehr oder weniger auch unsere zwei Innenverteidiger geschlafen. Ich meine, Mühl war zwar am Mann, Markreiter war, ich weiß nicht, wer der andere Spieler von Mainz war, von seinem Mann ein bisschen so einen Meter weg. Und ich glaube, die wussten beide nicht so, wer nimmt wen. Und dann hat es auch schon geklingelt. Es ging verdammt schnell.
Ja, der Kicker führt ihn übrigens mit 1,92 Meter und 82 Kilo. Aber da muss man auch einfach nur hingucken, um zu sehen, dass das ja jemand ist, gegen den man vielleicht auch gar nicht so gerne spielt. Jakob, wie hast du dieses Tor wahrgenommen?
Ja, ich glaube, insgesamt habe ich dem wenig hinzuzufügen. Ursprünglich habe ich mich ein bisschen geärgert, dass Valentini den Aaron da so einfach flanken lässt. Aber ich glaube, der ist der Gefahr aus dem Weg gegangen, dass er ausgetribbelt wird und dann jemand allein läuft, weil Palacios hat sich auf den Passspieler konzentriert. Also Valentini war da auch wirklich komplett allein. Und Mühl wird da auch, ich meine, er steht hinter dem Gegner, hat aber zwei, auf die er ein bisschen schauen muss. Und ich habe ja das erste Spiel wegen Rasenfunk auch gesehen von Mainz. Und da ist der mir auch schon aufgefallen, also der Mateta, der kann auch kicken, aber das ist auch eine richtige Kante. Also ich kann mir da vorstellen, dass das so einer ist, der wirklich vielleicht vergleichbar mit Alea im letzten Jahr, wo sich einige umschauen werden und der aus meiner Sicht relativ gut auf über 10 Tore kommen kann. Und das ist eine Qualität. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob man den nicht halten kann, aber das liegt halt auch an den vielen Wiederholungen, an den vielen Zeitlupen, weil in Echtzeit hat das Ding echt ganz schön schnell ausgeschaut. Also saublöd, sau ärgerlich, aber kann man auch einfach gut gemacht.
Ich glaube, er war deshalb nicht haltbar, weil auch Bredlo nicht erwartet hatte, dass Mateta da plötzlich angeschossen kommt und den Kopfball macht. Ich glaube, Der hat auch gemeint, dass der andere Spieler da, wenn dann überhaupt, an den Ball kommt, aber der Mateta kam ja wie im Pfeil da angeschossen und hatte dann reingeköpft.
Ja, und das war halt auch schon eine ganz schöne Rakete. Also das hat schon ganz schön geklappert im Netz. Es war halt wieder so eine Situation, und das haben wir in der Rückrunde auch schon oft erlebt, dass das Spiel so ein bisschen plätschert und wir kassieren dann auf einmal eins. Also das ist mir gegen Dresden noch in Erinnerung. Ich glaube, gegen Heidenheim war das ja auch so. Das waren viele Situationen, wo es bei uns schlecht gelaufen ist, wo der keiner sich so wirklich abgesetzt hat am Anfang. Wir kassieren sofort mit der ersten Chance das Tor. Und das ist so ein bisschen was, das mir schon Sorgen gemacht hat dann in dem Moment, weil ich mir gedacht habe, ja, jetzt haben sie eigentlich versucht, Ruhe reinzubringen. Man hat so ein, zwei Szenen gehabt und es hat Spaß gemacht. Ich glaube, ich muss da Stefan total zustimmen. Das war im ersten Spiel auch schon so. Das war so, hey, cool, wir können da irgendwie mithalten. Und dann, bat ein Tor, eine Chance, ein Tor. Und das ist schon problematisch. Und da bin ich mir, habe ich mir schon gedacht, das kann nicht sein. Also wir stellen uns an wie die größten Anfänger, auch wenn man jetzt im Nachhinein natürlich sagen muss, dass das Tor, das war einfach wirklich saugut gemacht. Und ich glaube, das fällt so in der Saison wahrscheinlich nicht mehr oft. Also aus der Situation raus.
Ja, habe ich nichts hinzuzufügen. Also ich stimme euch da komplett zu. Es war ja dann so, dass noch 20 Minuten im ersten Durchgang zu spielen waren und der erste FC Nürnberg, Jakob, schon ein bisschen daran zu knabbern hatte, dass er dann da ja so überraschend auch in Rückstand geraten ist. Auch das irgendwie so die Parallele schon zum Hertha-Spiel, oder?
Ja, also das merkt man einfach. Das ist auch die Unerfahrenheit und ich glaube, wir brauchen jetzt auch nicht mehr groß drüber reden, dass wir Bundesliga-Unerfahrenheit haben, aber wir haben halt auch so viele junge Spieler. Und natürlich sind die total beeindruckt und die Fans haben dann auch, das ist auch für die so ein Rückschlag gewesen, wo man dann kurz so ein bisschen den Dämpfer hatte, aber man hat dann gleich die gelbe Karte gezogen gegen den Innenverteidiger, wo ich mir schon gedacht habe, hey, jetzt kommt ein schöner Freistoß. Ja, war er nicht. Der zweite Freistoß war dann auch nichts in der 41. Und ja, dann, glaube ich, kurz vor Halbzeit war noch eine Aktion, wo Kubo beteiligt war und Fuchs. Da hat man schon wieder gesehen, jetzt haben sie sich wieder so ein bisschen an den Haaren rausgezogen. Aber das war dann schon auch so, dass man gemerkt hat, die brauchen jetzt einfach die Pause, die brauchen eine Ansprache vom Coach. Und da muss man mal wieder ein bisschen Ordnung reinbringen, weil wir lassen uns wirklich von solchen Situationen, ich glaube auch wirklich aus den Erfahrungen aus der Rückrunde, lassen uns da ein bisschen arg beeindrucken. Aber es ist auch verständlich.
Stefan, vielleicht noch ganz kurz die Eindrücke aus dem Stadion. Wie, ja, hat sich das Publikum nach dem Gegentreffer verhalten? Wie, ja, war die Gefühlslage zur Halbzeit?
Ja, also nach dem Gegentreffer, das war natürlich eine kurze Schockstarre, das muss man ganz klar sagen. Du hast gemerkt, die Mannschaft will, die Mannschaft hat eigentlich mehr Spielanteile, die macht mehr fürs Spiel, als Mainz es tut. Und dann kriegst du so ein Tor wieder, wie es so ähnlich wie in Berlin. Und das ist schon ein Dämpfer, aber sie waren dann auch relativ schnell wieder da. Ich fand eh das Publikum überragend am Samstag. Ganz großes Lob an alle, die da waren. Da gab es auch zur Pause keine Pfiffe, weil ich glaube, jeder weiß, oder man spürt es auch von den Rängen, dass da jeder weiß, wir haben hier eine junge Mannschaft und die braucht Unterstützung und die bekommt sie auch. Und am Ende hat sie es ja dann auch ausgezahlt.
Ja, das ist durchaus richtig. Wir werden gleich darüber sprechen, inwiefern sich das in der zweiten Halbzeit ausgezahlt hat. Denn, das kann man, denke ich, vorwegnehmen und jeder, der das Spiel gesehen hat, wird wahrscheinlich zweifelsohne zustimmen. Das waren zwei sehr, sehr verschiedene Halbzeiten, die man da in Nürnberg im Max-Morlock-Stadion sehen durfte. Und die zweite war aus Clubsicht die deutlich ansehnlichere.
Das 96-Spiel meines Lebens. Das neue Hannover-Liebt-Format mit Tobi. In jeder Folge erzählt ein neuer Gast von seinem Lieblingsspiel der Roten.
Tiefpunkte. Wie alle wissen, hatten wir ja ein paar Wochen vorher den tragischen Verlust von Robert Enke.
Höhepunkte.
Aber Kreuz, Asamoah, Linke, da schnellt man heute noch mit der Zunge.
Brennpunkte.
Man hat es eigentlich nicht so recht verstanden, dass man dann doch mit Fronzek in die neue Saison gehen wollte.
Hannover 96.
Eine akustische Reise durch den Fußball von Hannover 96. Das 96-Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
Mit 1:0 lag der erste FC Nürnberg gegen Mainz 05 hinten nach den ersten 45 Minuten. Ich möchte mich nun mit Jakob und mit Stefan über die zweiten 45 Minuten unterhalten. Und ja, Stefan, die ging eigentlich so los, wie man sie sich hätte besser nicht ausmalen können. Es war gefühltes alte Schema, einstudierte Eckballvariante, Valentini Richtung, ja, dieses Mal Richtung Behrens, der dann durchlässt und Ishak hämmert ihn rein. Oftmals war es ja so, dass Behrens derjenige war, der dann am Ende der Vollstrecker war. Und wie groß die Erleichterung bei Michael Ishak war, endlich mal in der Liga wieder getroffen zu haben, das hat man, denke ich, an dem Torjubel sehr, sehr deutlich gesehen.
Ja, diese Variante, die du ansprichst, die hat man schon in der zweiten Liga öfters gesehen. Die packen sie immer mal wieder aus, wohl dosiert und meistens klappt's auch. Also finde ich richtig gut, wie die das machen. Auch wie es ausgeführt war. Du hast genau in der Zeitlupe, wenn man sich das öfters anschaut, gesehen, wie Behrens da quasi die Mainzer foppt oder auch den Gegenspieler von Ishak foppt. Der schaut nämlich nur auf Behrens, denkt, Behrens zieht ab und dann geht der Ball aber durch und Ishak steht frei und haut das Ding quasi, ich weiß nicht mit wie viel km/h, aber es war unhaltbar auf jeden Fall. Ich glaube, der Torwart hat gar nicht mehr reagiert, haut das Ding rein. Ja, war super. Also genau zum richtigen Zeitpunkt. Das Stadion ist dann förmlich explodiert, das erste Bundesligator nach 4 Jahren oder nach 5 Jahren. Und die Stimmung war phänomenal.
Ja, Florian Müller reißt die Arme hoch, aber Jakob, da war der Ball, glaube ich, längst hinter ihm. Unhaltbar, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Und gut, muss man auch einfach sagen, dass es eben auch in der ersten Liga jetzt geklappt hat mit so einem Tor, damit die Mannschaft vielleicht auch eben das Vertrauen daraus mitnehmen kann, dass man sagt, okay, auch wenn wir mal hinten liegen, wir haben da Varianten nach Standardsituationen, die können uns zum Erfolg bringen, die können uns das Tor bescheren.
Absolut. Das ist für uns wird das überlebenswichtig sein. Das habe ich ja vorhin kurz angesprochen. Ich glaube, das weiß auch jeder Clubfan. Die Standards, die werden das Mittel sein, mit dem wir zu Toren kommen können in Spielen, wo es nicht so gut läuft. Und das für uns so ein Dosenöffner, unser Lieblingswort der Rückrunde natürlich, für uns darstellt. Und das war auch der Dosenöffner für uns. Also und auch für Ishak. Wir haben in der Hinrunde gesehen, der ist sehr laufanfällig in beide Richtungen. Und jetzt können wir darauf hoffen, dass er jetzt seinen Lauf hat, dass er seinen Lauf entwickelt und dass er seine Chancen sich holt. Und das war doch ein guter Start, wobei es war ja auch nicht die letzte Chance, die er gehabt hat in dem Spiel. Also das war ja schon mal dann ganz ansehnlich, was danach gekommen ist.
Ja, an Chancen hat es allgemein nicht gemangelt dann in der zweiten Halbzeit. Es war so, Florian hat es in der Analyse auf Clubfans United herausgearbeitet, dass Michael Kölner umgestellt hat zur Pause. Nicht personell, aber eben von der Aufstellung her, hat dann Michael Ishak jemanden an die Seite gestellt, nämlich Federico Palacios, Kubo dahinter als Zehner, Behrens und Fuchs, dann ein Stück defensiver auf den Flügeln und das sollte sich bezahlt machen, insbesondere Kubo konnte dann ja, ich will jetzt nicht sagen schalten und walten, wie er wollte, aber konnte tatsächlich seine Klasse aufblitzen lassen. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist im Stadion, Stefan, aber als ich das gesehen habe, dachte ich mir nur, Eduard Löwen und wen wir alles nicht gefeiert haben in jüngerer Vergangenheit für die feine Klinge. Aber sowas wie Kubo hat man in Nürnberg dann doch schon länger nicht mehr gesehen.
Ja, als Clubfan geht einem da das Herz auf, gerade in dem Spiel. da ist mir das erstmal, als ich das dann live im Stadion gesehen habe, was der Typ eigentlich so macht, ne? Also das, wenn er da zentral spielt, ich glaube, er hat am Anfang oder auch in Berlin auf den Flügeln spielen müssen, weil mangels Alternative. Ich glaube schon, dass Kölner ihn auch eigentlich zentral plant, aber aus taktischen und mangels Spielern aktuell noch oder bis zu dem Zeitpunkt noch hat er halt dann immer auf links aushelfen müssen. Aber was der da in der Zentrale macht, das ist phänomenal, wie er den Ball behauptet, wie er die Bälle verteilt, wie er sich auch gegen zwei Mainzer mal locker durchdribbelt, ne, und den Ball behauptet. Also das ist schon eine Augenweide. Ich glaube, oder ich hoffe, an Kubo werden wir noch viel Freude haben.
Ja, das hoffe ich auch. Da geht's Jakob, denke ich, kein Stück anders. Jakob, wir haben es gerade schon angedeutet, es gab Chancen en masse, möchte man fast sagen. Also die Torschussstatistik, so heißt das Wort, spuckte ja am Ende dann 19-6 für den ersten FC Nürnberg aus. Es war aber auch irgendwie dann so, als wäre das Ding wie vernagelt. Wenn nicht Müller, Mainzer, Kasten, ja, dann waren eben irgendwelche Abwehrbeine noch dazwischen. Und ja, das war dann wahrscheinlich das, was man dem ersten FC Nürnberg am Ende ja ein Stück weit zum Vorwurf machen konnte, machen musste vielleicht auch, dass da ja das zweite Tor und damit der erste Sieg liegen gelassen wurde.
Das ist, glaube ich, auch wirklich eine Frage der Erfahrung und der Abgeklärtheit und auch ein bisschen der Klasse, weil es war direkt an der 57., wo sich Kubo ja so toll durchgesetzt hat im Strafraum, wo sein Gegner rumdreht, den Ball zurücklegt und Ishak schließt ab. Und er schließt ihn halt ab, genau in die Mitte vom Tor. Dann diese Dreifachchance, wo auch wieder Kubo mit dabei war und dann Löwen aus 11 Metern am Abwehrbein scheitert. Der Nachschuss, glaube ich, von Fuchs, auch direkt auf dem Gegner. Und dann der Petrak am Tor vorbei. Das sind so Dinge, das sind sehr, sehr gute Chancen. Und die haben sie sich super rausgespielt. Und da muss man auch wirklich sagen, also ich glaube, kein Club-Fan ist kein Kubo-Fan momentan. Also es ist Wahnsinn, was der gespielt hat und was der für Klasse aufgezeigt hat. Ich bin noch ein bisschen vorsichtig, weil Candeias hat bei Union Berlin in seinem ersten oder zweiten Spiel auch ausgeschaut, als wäre der nächste Superstar und hat danach nie wieder irgendwas auf die Platte gebracht fast. Aber bei dem, der schaut schon sehr nach Hand und Fuß aus. Und der war in jeder Chance mit dabei, hatte auch noch den einen Abschluss, wo er aufs kurze Eck schießt, wo aus meiner Sicht dann auch das lange Eck komplett frei war. Aber das ist so noch die Zuspitzung, das ist schon eine Frage der Klasse. Und man muss einfach sagen, Ishak muss ins Eck abschließen, Löwen muss am Abwehrspieler vorbeikommen. Wir waren in perfekter Situation jeweils. Und es ist nur ein Schuss davon aufs Tor gegangen. Kubo vorbei, Löwen und Petrak vorbei, Löwen und Fuchs ans Abwehrbein. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied zwischen Mainz und uns. Mainz hat eine 100%ige Chance und macht den rein. Und wir brauchen halt 5, 6, 7 sehr gute Chancen und machen halt nur ein Tor. Daran wird Kölner wahrscheinlich jetzt erstmal noch arbeiten.
Ja, das ist durchaus wünschenswert, dass er das tut. Es gab ja dazu auch noch die Chance von Valentini, wo er dann ja gefühlt im Arjen Robben-Style dann nach innen zieht und dann mit links aufs lange Eck zielt. Aber da war dann eben zum Beispiel Müller zur Stelle. Das war gar keine Chance, die sich so super angedeutet hatte. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz mal eine Einschätzung von euch dahingehend hören, dass zum Beispiel André Petrak diesen Schuss da ja mit vollem Risiko nimmt, wo dann natürlich auch immer die Gefahr besteht, dass der eben sonst wo landet. Das ist ja in dem Fall dann auch so gewesen, Stefan. Ich weiß, dass wir uns letztes Jahr im Podcast sehr oft aufgeregt haben, dass die Mannschaft nicht einfach mal aus der zweiten Reihe draufhält oder den Nachschuss dann mit Risiko nimmt, sondern dass dann eben doch nochmal versucht wird, das fein rauszukombinieren. Ich muss sagen, gerade ja diese Nachschüsse, dass man da auch dann ins Risiko geht, habe ich, wenngleich natürlich das Ergebnis jetzt nicht so ausgefallen ist, wie ich mir das vorgestellt habe, sehr wohlwollend gesehen.
Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich glaube, wir hatten die Diskussion ja schon mal mit Kevin Möwald. Ich glaube noch unter René Weiler, wo der René Weiler ihm auch mal gesagt hat, hey, wenn du mal da auf 20 Meter Torentfernung bist, dann zieh halt mal ab. Und das hat er dann auch mal gemacht und dann hat er auch getroffen. Ne? Also ruhig mal ins Risiko gehen, ruhig mal was machen, was der Gegner nicht erwartet. Wenn du da abziehst, ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit noch ein bisschen größer, dass du irgendwas triffst, als wenn du dich versuchst, durch eine 6 Abwehrspieler durchzukombinieren. Es geht wahrscheinlich meistens schief. So hast du vielleicht einen direkten Treffer, vielleicht einen abgefälschten Ball, der irgendwie an anderem vor die Füße springt. Also ich habe das jetzt nicht negativ gesehen, dass man da mal versucht hat abzuziehen.
Jakob, hast du das wahrgenommen?
Schließe ich mich absolut an. Also ich finde das sehr wichtig. Man muss auch den Torwart testen. Mein Problem war nicht die Abschlüsse, sondern das Problem war wirklich, dass die Zentralen, die am Tor vorbeigehen, das kann passieren. Und auch Petrak in der Situation war genau richtig, weil der Torwart hat schon zweimal gezuckt. Mindestens ein Abwehrspieler lag auch am Boden. Und dann muss halt drauf leuchten, das passt schon. Aber wie gesagt, also es ist das Ziel, was da fehlt halt noch. Ein bisschen die Abgeklärtheit. Ich meine es auch zum Beispiel bei Fuchs, der in der Saison auch schon gegen Hertha hat er mal eine Situation gehabt, wo ich gedacht habe, schieß halt einfach. Und dann geht er irgendwie mit dem Rücken zum Tor und dann überlegt er. Und das ist halt so, es ist absolut verständlich. Und ich glaube, das ist auch wirklich sowas, beim Fuchs, da wird kein Fan pfeifen. Weil das ist ein junger Spieler, man sieht, der gibt alles. Der hat auch eine riesen Balleroberung gehabt in der zweiten Halbzeit, wo wir so richtig schöne Pressingfalle mal gestellt haben. Das sind so Dinge, das sind wir überhaupt nicht gewohnt als Clubfans. Was da inzwischen so taktisch auch passiert, das ist ja eine Augenweide für mich. Auch wenn nicht alles gut läuft und wenn wir noch keinen Sieg haben in der Bundesliga, das sind so die Dinge, da geht mir wirklich das Herz auf. Weil man sieht, die geben alles, die probieren auch Sachen aus, Kölner probiert Sachen aus und die Fans feiern und da muss ich auch, ich möchte mich den Lob noch anschließen, weil man hat das auch im Fernseher wieder gehört, es ist wirklich eine super Stimmung, die Fans gehen da mit und dann natürlich, da lassen sich die Spieler pushen und dass man dann merkt, ich glaube auch Behrens bei seinem Abschluss, das war so der Moment, wo ich gesagt habe, den Fernschuss hätte es nicht gebraucht in der 85. Minute, weil da hat man gesehen, ich glaube, der Behrens wird einfach so gern sein erstes Bundesliga-Tor schießen. Der ist mir noch zu hektisch im Abschluss und auch so im Spiel. Fand ich ihn bis jetzt noch nicht so auf dem Niveau, wo ich ihn erwartet hätte im Vergleich mit seinen Mitspielern. Was aber auch ein Lob für seine Mitspieler ist.
Ja, gegen Hertha vielleicht auch so ein bisschen verletzungsbedingt dann. Und jetzt, ja, wer weiß, womöglich auch ein Stück übermotiviert. Ich glaube, diese Schusssituation, die du ansprichst, war ja auch die, wo Löwen dann wild gestikulierend nur mein Spiel in mir doch in den Fuß, weil er direkt durchgelaufen war und Behrens dann auch sofort gesehen hat, dass es die völlig falsche Entscheidung war, die er da getroffen hat. Aber ja, sei es drum. Man kann nur hoffen, dass der Lerneffekt einfach weiter anhält, wie er bisher eigentlich ja, unter Michael Kölner ja meistens da war und die Mannschaft dann ja vieles richtig macht. Vieles richtig gemacht. Und darüber können wir vielleicht noch kurz sprechen. Er hat auf jeden Fall eben Michael Kölner mit der Umstellung in der Halbzeit, Stefan. Das war, ja, schlicht und ergreifend so ein Fall von ausgecoacht, denke ich, kann man durchaus sagen. Sandro Schwarz und die Mainzer Mannschaft hatte das offensichtlich überhaupt nicht auf dem Zettel und kam natürlich auch begünstigt oder benachteiligt, je nachdem aus welcher Warte man es sieht, durch den frühen Ausgleich damit überhaupt nicht zurecht, wie Nürnberg das dann gespielt hat, eben mit dem recht freien Kubo, mit dem Ishak, muss man auch sagen, der sehr, sehr tief nach hinten gegangen ist, der gefühlt so ein bisschen à la Guido Burgstaller sich den Ball überall abgeholt hat und dann eben auch mit einem sehr dichten Zentrum aus Petrak, Fuchs und Behrens.
Ja, ein bisschen komisch, dass Mainz da überrascht war für mich, weil in Berlin haben wir es, glaube ich, ein bisschen ähnlich gemacht. Zwar nicht so im Detail, aber schon ein bisschen ähnlich. Aber ja, wie du schon sagst, das Mainz war davon völlig überfahren, was wir gemacht haben. Die kamen überhaupt nicht mehr ins Spiel. Die hatten, ja, so 2-3 Entlastungsangriffe hatten sie noch, aber nichts, was wirklich ernst war. Und das Überraschende war für mich dann auch, dass wir durch diese Umstellung Kubo in die Zentrale mit zwei Stürmern, dass wir die totale Spielkontrolle eigentlich hatten. Fast bis zum Ende, selbst als Mainz dann Mitte der zweiten Halbzeit dachte, okay, jetzt müssen wir mal da ein bisschen umstellen, müssen wir was machen, hat sich das auch überhaupt nicht ausgewirkt. Dass Kubo da, wir hatten es vorhin schon angesprochen, da in der Zentrale so gewirbelt hat, hat wahrscheinlich auch den Ausschlag dafür gegeben, dass Mainz da ein bisschen überfahren war.
Jakob, wie hast du das wahrgenommen, die Umstellungen von Michael Kölner? Es war ja zum einen eben Kubo, der dann ja wirklich mit feiner Klinge da teilweise auch die Mainzer so ein bisschen seziert hat. Zum anderen aber eben auch Ishak, der davon profitierte, dass mit Palacios neben ihm dann jemand war, wenngleich Palacios sicherlich nicht seinen besten Nachmittag hatte. Aber einfach ja die pure Präsenz des zweiten Spielers, der dann eben auch ja die Innenverteidiger und Sechser so ein bisschen beschäftigt, ja, denke ich, ein wichtiger Punkt in dieser Umstellung.
Absolut. Also ich fand Palacios in der ersten Halbzeit vor allem gar nicht so schlecht, weil der einiges festgemacht hat und technisch gut verarbeitet hat, was nicht so leicht zum Umsetzen war, was so nach vorne geflogen ist. Aber dem hat so ein bisschen, das war die eine Chance vor dem Tor, wo ihn Kubo komplett freispielt im Strafraum und ihm verspringt der Ball. Das ist halt so ein Ding. Und auch bei Palacios gilt das Gleiche. Das habe ich auch letzte Saison schon mal gesagt zu ihm. Und das Gleiche, was ich gerade über Behrens gesagt habe, der braucht mal das Erfolgserlebnis. Der spielt gute Pässe, der spielt gut mit, aber der hat bei jedem Abschluss gegen Berlin hat er auch einen gehabt, ist in Rücklage und ballert das Ding einfach aus dem Stadion raus. Das ist so ein Fall, ich glaube, der braucht einfach mal ein Profitor und dass er so den Schritt für sich, also und für Nürnberg, ich glaube, für Leipzig hat er schon mal getroffen, dass er einfach den Schritt mal für sich macht und wirklich für sich sagen kann, ich bin ein Bundesliga-Stürmer, weil die messen sich halt auch an Toren. Mir gefällt es nicht so gut, dass sich der Ishak so viel fallen lässt, weil in seiner besten Phase kann er sich unfassbar gut anbieten als Abnehmer. Und der ist auch im Passspiel nicht schlecht. Der kann auch Tore vorbereiten. Und den Ishak, den mag ich einfach in Abschlusssituationen sehen. Und ich glaube auch in der Aufteilung, ob das jetzt mit Palacios ist oder mit Knöll oder mit Srelak, der ja jetzt wieder ausgefallen ist, verletzt, da sollte eigentlich Ishak schon der sein, der vorne drin die Bälle dann aufs Tor bringt oder den letzten Pass spielt und nicht derjenige, der versucht, die anderen Spieler in Szene zu setzen. Also ich hätte ihn gern mehr in der Spitze drin.
Ja, durchaus verständlich. Michael Ishak ja im letzten Jahr, also wortwörtlich letzten Jahr, dann ja unglaublich erfolgreich, als er eben das von dir Geforderte gemacht hat. Es war auf jeden Fall so, dass Michael Kölner die richtigen Mittel gefunden hat. Balsam für die FCN-Seele zu sehen, dass auch in der Halbzeit eben die richtigen Entscheidungen von Seiten der Trainerbank getroffen werden können, um ein Spiel ja dann auf den richtigen Weg zu bringen, wenn gleich am Ende eben nicht die 3 Punkte da waren, die man sich vielleicht so sehr erhofft hat. Wir wollen uns gleich hier dann auf meinsportradio.de über die beiden Neuzugänge unterhalten und dann auch darüber, ob Kubo auf der 10 womöglich ja das Spielsystem der kommenden Wochen jetzt sein wird. Christian hatte uns auf Twitter geschrieben, ob die Systemumstellung dahingehend unserer Meinung nach sinnvoll wäre. Darüber werden wir sprechen und natürlich eben, wie gesagt, über die beiden Neuzugänge, die in letzter Minute quasi von Andreas Bornemann zum 1. FC Nürnberg geholt wurden.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Vergangene Woche schloss das Transferfenster in der Fußball-Bundesliga und alle Clubfans saßen bangend vor Handy, Computer, ich weiß nicht, Videotext vielleicht auch noch der eine oder andere und haben gehofft, dass Andreas Bornemann noch auf dem Flügel für Verstärkung sorgt, denn das war das erklärte Ziel und das war auch die, denke ich, erklärte Hoffnung aller Clubfans. Das hatte spätestens das Hertha-Spiel gezeigt, deutlich Verbesserung nötig. Es kam dann tatsächlich auch Verstärkung und als alle dachten, okay, jetzt gab es nur einen statt zwei Spielern, kam auch noch der zweite und somit hat Andreas Bornemann seinen Worten Taten folgen lassen, hatte die besagten Eier aus Stahl, wie es Florian Zenger formulierte und hat dann letzten Endes vor allem auch zwei Spieler geholt, die durchaus Erfahrung im Profifußball aufweisen, der höherklassig ist, als der beim 1. FC Nürnberg zuletzt war. Einer der Spieler ist, und jetzt möge wer auch immer weiß, wie man ihn wirklich ausspricht, mir weiterhelfen, gerne dann auch einer der Hörer, Virgil Misicjan oder einfach nur Spitzname Wura, und so werden wir das jetzt einfach weiter handhaben, damit wir hier uns nicht endgültig blamieren. Und der gute Herr kam ja dann aus Bulgarien von Raskrad und hat da durchaus auch das ein oder andere Mal Champions League gespielt. Stefan, das ist durchaus ein Transfer, der sportlich gut zu heißen ist, aber eben auch einen gewissen Beigeschmack hatte, der dann auf Twitter auch sofort auftauchte.
Ja, also zum ersten Mal zum Sportlichen. Ich habe ihn noch nie spielen sehen, außer jetzt mal ein kurzes YouTube-Video, aber wenn man so seine Transfermarktdaten ansieht, das ist zwar die bulgarische Liga, aber 19 Einsätze, 11 Tore. Und welche Tore er da geschossen hat, aus welchen Winkeln, das kann man sich bei YouTube ein bisschen angucken. Das ist nicht schlecht, das sieht gut aus. Das ist auf jeden Fall besser, als wir bisher in Nürnberg gesehen haben, zumindest die letzten Jahre. Ist ein vielversprechender Spieler, ist jung. Klar, natürlich mit der Vorgeschichte, du hast es schon angesprochen, er wurde jetzt zu 6 Monaten Haft verurteilt. Dazu muss man aber auch sagen, dass er nicht zur Verhandlung erschienen ist und einen Pflichtverteidiger hatte, was wohl zu diesem Urteil geführt hat. Jetzt gibt es da nochmal eine Nachverhandlung bzw. eine Berufung. Kurz gesagt, es geht um eine Auseinandersetzung an einer Einfahrt auf dem Parkplatz mit einem Bewohner. Daraufhin gab es eine handfeste Auseinandersetzung, wo sich sein Gegner quasi einen Knochenbruch zugezogen hat. Waren wohl auch Zeugen vor Ort, die sagen, er wurde rassistisch beschimpft, hat sich dann gewehrt und wurde zuerst angegriffen. Ich weiß es nicht. Ich kaufe ihm das mal ab und hoffe, dass das dann die Gerichte in den Niederlanden auflösen werden.
Ja, Andreas Bornemann hat gesagt, es würde mich sehr wundern, wenn so ein Urteil Bestand hätte, und wirkte sehr aufgeräumt, insofern man das in dem Zusammenhang sagen kann, aber oder eben auch ohne Sorge, dass dieses Urteil gekippt wird. Jakob, wie hast du den Transfer ja für dich persönlich eingeordnet?
Ja, das, also wieder eine Schublade, wie bei Kubo schon und bei unserem letzten Zugang dann auch, wo ich sage, das ist eigentlich höher als das, was ich erwartet habe. Also mich haben schon, als Gerüchte aufkamen über Hermann, habe ich mir schon gedacht, wow, also wir fischen in dem Becken, finde ich Wahnsinn, weil das sind Spieler, die ich mir eigentlich nicht vorstellen konnte für uns. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass vielleicht eine Leihe zustande kommt von dem Bankspieler, von den Bundesligisten, aber dass dann am Schluss ein Spieler rauskommt, der über 60 internationale Spiele hat, der mit 25 Jahren aber auch noch wirklich ein gutes Alter hat und der auch noch fest verpflichtet werden konnte zu einem Preis, der, ich glaube, 2,5 Millionen sind da lanciert worden, da kann man echt nicht meckern. Und das ist ein Spieler, der kommt aus den Niederlanden, das heißt, die Sprachbarriere ist nicht riesig, der ist fest verpflichtet, das heißt, der wird sich von Anfang bis Ende für uns einsetzen und der spielt auf links außen und kann aber auch rechts außen spielen, was genau die Positionen sind, die von unserem Coach und vom Manager auch immer wieder als Problempositionen benannt wurden. Und da hat er jemanden geholt, da hat überhaupt niemand damit gerechnet. Ich war total nervös bei Twitter. 3 Stunden lang habe ich nur F5 gedrückt am Laptop und habe gedacht, war schon irgendwie froh, wenn mal irgendwas kam, und habe mich dann auch ein bisschen, ja, ich war ja dann am Schluss nicht in die Irre führen lassen, aber das mit Pereira, das war ja, das ist zwar der zweite Zugang, aber das war ja relativ früh, ist das ja verkündet worden von der Bild. Und das hing dann ja auch komplett in der Luft. Also ich war selten so nervös am Ende von der Transferperiode und selten so euphorisch danach, muss ich sagen. Also war schon ein lustiger Nachmittag.
Ja, vielleicht Fluch und Segen von Twitter zugleich. Man ist relativ schnell und nah am Geschehen, ja. Aber man lässt sich dann mitunter auch anstecken. Du hast es angesprochen, Pereira, der zweite Neuzugang, Matheus Pereira, was natürlich zum einen oder anderen Wortwitz geführt hat, oder Namenswitz vielmehr. Früh verkündet, hat dann noch eine ganze Weile gedauert, bis es wirklich fix war, kommt auf Leihbasis, anders als Moura, kommt von Sporting Lissabon, also durchaus auch hier ein namhafter Verein oder ein Verein, der eben ja sehr erfolgreich Fußball gespielt hat, auch in den letzten Jahren, ebenfalls jung, jetzt für ein Jahr ausgeliehen. Und auf der rechten Außenbahn zu Hause, während Moura ja auf der linken Außenbahn zu Hause ist, womit wir dann auch schon fast beim Thema wären, über das wir gleich noch sprechen wollten, nämlich dass Kubo jetzt quasi für die Mitte frei ist. Stefan, Pereira, ja, muss ich sagen, so ein, Jakob hat es gerade schon angedeutet, so ein Transfer habe ich irgendwie erwartet. Vielleicht nicht aus ganz den Regionen, was den abgebenden Club angeht, aber dass das eben ein junger Spieler ist, der dort nicht so richtig zum Einsatz kommen würde im Zweifelsfall in der Saison, dass der dann für ein, im besten Fall vielleicht auch für 2 Jahre ausgeliehen wird, dass man den im Prinzip ein Stück aufbaut und dann ist er wieder weg. Das ist ja ein Modell, das man vom 1. FC Nürnberg insbesondere auch aus den Erstliga-Jahren, die vor dem letzten Abstieg standen, kannte.
Ja, auch ein erfolgreiches Modell. Also wir haben damit gute Erfahrungen gemacht. Die Davi und wie sie alle hießen, die haben uns alle, die waren alle nur Leihspieler, auch ein Julian Schieber, aber haben uns alle in der Saison, wo sie da waren, geholfen. Da gehört natürlich auch ein Trainer dazu, der die weiterentwickelt. Hacking hat das gemacht damals und ich glaube auch, dass Kölner das schaffen wird, weil er gut mit so jungen Talenten umgehen kann. Pereira ist quasi das Gegenstück, das Pendant zu Wura. Wura der Linksaußen, Pereira der Rechtsaußen. Beide können auch die Positionen tauschen. Ich glaube, Pereira kann auch links spielen, wenn er will. Auch ein bisschen zentral noch. Zwei Spieler, mich hat es auch überrascht, dass zwei Spieler verpflichtet wurden am Freitag. Ich habe maximal mit einem gerechnet. Das ist dann die beiden wurden, hat mich schon überrascht. Also auch hier Chapeau an Andreas Bornemann, dass er da noch was aus dem Hut gezaubert hat. Ja, zwei Spieler, die uns gefehlt haben. Die Flügel waren quasi unterbesetzt, beziehungsweise nicht so gut besetzt. Und ich glaube, die beiden können da gut die Lücken füllen.
Jakob, jetzt haben wir zwei neue Flügelspieler. Wie fällt dein Fazit erstmal zum zweiten aus? Und was machen wir denn jetzt? Oder was macht, wir machen gar nichts, aber was macht Michael Köllner denn dann mit den beiden? Sind jetzt ja praktischerweise gerade, ja, ist ja gerade praktischerweise Länderspielpause. Ja, wie gemacht dafür, um ein bisschen am Feinschliff zu arbeiten? Wir haben ja bei Kubo gesehen, wie schnell er den mit, ja, Intensiveinheiten in seinem Büro dann, ja, quasi Bundesliga-reif gemacht hat, zumindest nach seinen Vorstellungen.
Die Einschätzung erstmal geht jetzt eigentlich nicht weg drüber weg über YouTube-Videos und ein paar Sachen, die ich so gelesen habe. Also man hat natürlich ein paar Tweets gesehen von Lissabon-Fans, die wirklich überhaupt nicht amüsiert waren. Man hat gelesen, dass Pereira bei Leipzig auch im Visier war und dass er, ich habe auch Listen gesehen, dass er so ein recht talentierter junger Spieler ist. Ich habe mir das Video angeschaut, wo da war aber viel so aus der zweiten Liga in Portugal, wo Lissabon B spielt, wo er wirklich mehr oder weniger gemacht hat, was er wollte. Sehr viel über die linke Seite übrigens. Genau, den haben wir ja eigentlich offiziell als Rechtsaußen vorgestellt. Also der ist technisch, ist der natürlich also schon ganz schön bombig, was man da gesehen hat. Und was mir halt besonders gut gefallen hat in den Videos, die ich über beide gesehen habe, die sind sehr körperlich robust. Also da sieht man auch mal wirklich Gegenspieler abprallen, die in die Reihen rennen und trotzdem machen sie weiter. Und das ist sowas, das gefällt mir wahnsinnig gut bei Offensivspielern. Das finde ich sehr wichtig und das ist halt auch vor allem unsere große Schwachstelle mit Edgar Sali, der sich ja körperlich überhaupt nicht durchsetzen konnte. Ich bin überhaupt kein Fan von Sali. Verzeihung.
Hast du dich verraten?
Ja, Entschuldigung, ich bin kein Fan von Sali. Ich habe die Aufstellung in der letzten Saison auch immer verstanden. Auch wenn man jetzt wirklich sagen kann, so für einen Offensivspieler kommt da wenig rum. Ich habe auch absolut verstanden, dass Werner gegangen ist. Und da muss man jetzt einfach sagen, da haben wir uns wirklich bombig verstärkt. Also bei Wura gehe ich fest davon aus, dass er uns relativ früh weiterhelfen wird. Inwiefern Pereira uns in der Spitze verstärkt, das weiß ich nicht. Aber die Position muss besetzt werden. Und wir haben einfach ansonsten außer Sali keinen Rechtsaußen im Kader. Und mir gefällt es, was Relax sehr gut auf links und ich halte hohe Stücke auf Kerk, aber das sind auch beides keine Spieler, wo man jetzt auf links außen sagen kann, da kann ich jetzt mal 34 Spiele drauf bauen. Und zum zweiten Teil der Frage, ich glaube, die würde ich jetzt erstmal mit der Taktik an Stefan weitergeben, weil sonst halte ich jetzt einen Sermon von einer Viertelstunde. Stefan, was glaubst du, wie wir das taktisch jetzt umsetzen werden oder was wir da sehen werden nach der Pause?
Ja, ich bin gespannt. Also ich vermute mal, dass beide haben die Qualität auf jeden Fall allein schon von ihren Marktwerten her, von ihrer Vorgeschichte her, dass sie bei uns in der Startelf stehen. Also davon gehe ich jetzt mal aus. Und klar, wenn zwei neue in die Startelf kommen, dann müssen zwei rausfallen. Aktuell gehe ich da davon aus, dass das vielleicht, wenn man sich die aktuelle Elf von Mainz anschaut, dass das vielleicht Fuchs und Palacios treffen wird. Ich glaube schon, dass das Behrens als Kapitän da gesetzt ist und dass man quasi mit Wura und Pereira die Außenbahnen bedient und dann endlich Kubo dann von Anfang an zentral bringen kann. Ich bin gespannt, was da für Rochaden noch passieren. Jetzt ist ja erstmal Länderspielpause, da kann viel passieren im Training. Ich weiß nicht, wie es bei Kerk aktuell aussieht, wann der überhaupt mal wieder fit ist. Habe ich jetzt auch noch kein Datum. Ich gehe davon aus, dass beide beim nächsten Pflichtspiel in der Startelf stehen, sagen wir es mal so.
Also nur kurz zu Kerk, der war als Interviewgast in der Pause da und der hat schon klar formuliert, dass er eigentlich im ersten Spiel spielen wollte. Also ich gehe davon aus, dass der wirklich jetzt bereit ist und ich gehe auch bei Everton davon aus, dass das eine Möglichkeit wird, dass der nach der Länderspielpause am Start ist. Also verletzungsmäßig könnte es jetzt ganz gut ausschauen, mal in der nächsten Zeit.
Ja, ich habe mich bloß bei Kerk gewundert, weil er nicht mehr im Kader war, wenn er ja schon zum ersten Spiel spielen wollte. Jetzt war er ja nicht im Kader am Wochenende. Ich bin mal gespannt.
Ja.
Ja, die Kerk-Thematik sicherlich eine, die den ersten FC Nürnberg-Fan auch umtreibt. Aber insbesondere dann auch, wenn man sich die Bank jetzt gegen Mainz angeguckt hat, wo ja dann Goden beispielsweise drauf saß. Simon Rein war ja auch im Stadion, falls es eben, ich glaube, bei Behrens nicht langt. Aber ja, war dann alles hinfällig und Kerk, wie gesagt, gar nicht im Stadion. Im Stadion vielleicht schon, aber nicht im Kader. Jakob, was machen wir jetzt mit der... mit der Aufstellung beim ersten FC Nürnberg? Irgendjemand wird weichen müssen, wenn die beiden spielen sollen. Das hat ja Stefan gerade schon festgestellt. Man traut sich das kaum zu sagen, aber die Leistung würde meiner Meinung nach aktuell sogar eher die Aufstellung von Alexander Fuchs als von Hanno Behrens rechtfertigen. Der ist aber wiederum halt der Kapitän und ein Stück weit vielleicht auch die Seele oder das Mentalitätsmonster, wie es ja so schön heißt, dieser Mannschaft. Wie würdest du, wenn du Michael Köllner wärst, wechseln und wie würdest du dann spielen lassen?
Ja, also Twitter, ihr habt es gehört, @Feix, da können jetzt die Hassnachrichten und der Shitstorm beginnen. Da will jemand, dass der Behrens nicht spielt.
Das habe ich nicht gesagt.
Ich finde es sehr schwierig einzuschätzen, weil im Kölner System, der hat eigentlich immer mit einem Sechser gespielt. Ich kann mir also nicht vorstellen, dass wir ein 4-3-3 spielen mit zwei Sechsern und einem Zehner. Kubo hat gezeigt, dass er als Zehner schon sehr wertvoll ist. Jetzt die Frage, kann er ihn umstellen, dass wir mit einem Sechser zwei Achtern spielen und Kubo ist einer von den Achtern, der Offensivere, wie Möwald letztes Jahr. Kann ich mir vorstellen, weil die Spiele, die Pässe, die er so im Aufbauspiel gemacht hat, die sind schon spitze. Also das gefühlt wirklich jeden Pass, den er gespielt hat, war genau in eine Situation, wo ein anderer Spieler was draus machen konnte. Das ist natürlich schon extrem wichtig. Und ich gehe auch davon aus, dass auf jeden Fall Palacios weichen muss. Und ich bin leider auch deiner Meinung, dass der Fuchsi wahrscheinlich erstmal sich hinten anstellen muss, schon wirklich aus Teamstrukturgründen. Wir dürfen jetzt aber auch die Dreierkette nicht vergessen. Wenn Everton wieder da ist, kann es auch passieren, dass eine Dreierkette aufgestellt wird. Vielleicht ein 3-4-3, das war auch mal ein System, das angedacht wurde und ich glaube in dem Testspiel auch mal angewandt wurde. Es ist einfach extrem schwierig, weil wenn wir die Flügelspieler haben und wir auf drei Stürmer setzen, dann kommt eben dieses Drachenviereck, Raute, Scharfgedächtnissystem aus unserem zweiten, aus der zweiten Halbzeit eben nicht in Frage. Ich könnte es wirklich momentan nicht einschätzen und das sind wir auch gewohnt, dass wir sagen, wir prognostizieren da Aufstellungen von Kölner. Und es kommt irgendwie ganz anders im Spieltag danach. Ich glaube, das ist aber auch was Kölner ganz gern mag. Also ich lasse das auf mich zukommen. Ich bin mir nicht sicher, ob beide von Anfang an spielen. Ich gehe davon aus, dass Wura beginnt im nächsten Spiel. Und wenn das so ein klarer Flügelstürmer ist, dann kann es auch wirklich sein, dass wir eben mit einem klaren 4-3-3 spielen und Behrens und Kubo dann eben die 8 geben. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Petrak rausgenommen wird momentan. Der ist defensiv echt enorm wichtig.
Ich glaube, wichtig bei den zwei Transfers ist auch, dadurch, dass es auch zwei Flügelspieler sind, die beide Seiten bespielen können, dass wir uns extrem in der Breite auch verstärken, ne? Dass wir extrem variabel sind. Also wir haben, ja, ich will jetzt nicht sagen, im Mittelfeld schon ein Überangebot, aber wir sind da sehr flexibel und ich glaube, dass uns das auch in dieser Saison noch zugutekommen wird.
Der Löwen, wir haben noch nicht mal über Löwen geredet.
Genau, wir haben noch nicht wirklich, mal über Löwen geredet.
Stimmt. Wir sind von dem Kader mit klaren Löchern auf einem Kader, der wirklich, ich finde keine Löcher. Natürlich muss man sagen, die Qualität ist jetzt nicht, wir werden jetzt nicht in der oberen Tabellenhälfte landen. Es geht für uns ganz klar um Abstieg. Aber die Qualität vom Kader und was damit möglich ist, ist durch die Entwicklung von den Zweitligaspielern und von den Nachwuchsspielern, wie es Herr Fuchs eigentlich einer ist, und den Neuzugängen ist es wirklich Wahnsinn. Also das kann man mit der Aufstiegsmannschaft von der Qualität her schon eigentlich nicht mehr vergleichen. Da haben wir echt einen deutlichen Schritt gemacht.
Ungewohnte Töne, ne? Irgendwie hier im Podcast. Ja, wir sind regelrecht euphorisch. Was ich jetzt vielleicht noch ganz kurz anmerken möchte, was so ein bisschen in dieselbe Kerbe schlägt, was ihr gerade schon gesagt habt, es bietet natürlich auch unglaublich taktische Möglichkeiten. Nicht nur von der Aufstellung her, sondern auch von der Art und Weise, wie du die Flügel besetzt. Also dass du beispielsweise eben, wenn du sagst, du bietest einen von beiden über links auf, beispielsweise eben Wura, der dann nach innen zieht, und hast dahinter noch Leibold, der ja jetzt nicht gerade als offensiv schwacher Außenverteidiger verschrien ist, dass du da eben eine Seite deutlich überlädst und damit ja dass das Spiel auf eine Seite dann auch drängst, um am Ende womöglich mit einem Seitenwechsel dann die andere Seite komplett aufzumachen, wo ja mit Valentini dann wiederum ein guter Flankengeber steht. Also es bieten sich Michael Kölner auch einfach, glaube ich, unglaubliche Möglichkeiten taktischer und spielgestalterischer Art, wobei man natürlich auch sagen muss, dass nur weil das Potenzial jetzt da ist, dass die Spieler trotzdem erstmal noch auf den Platz bringen müssen und dass ja dann zum Thema Dreierkette vielleicht eben dann auch immer so ein bisschen die Problematik ist. Wir hatten ja bereits in der Saisonvorschau darüber gesprochen, dass sich die Spieler immer noch nicht so richtig wohl damit fühlen. Jetzt konnten sie ja letzten Endes das auch nicht weiter groß einstudieren durch die Verletzung von Everton. Mal gucken, inwiefern wir das dann also sehen werden. Aber auf jeden Fall sind die Vorzeichen, denke ich, und da sind wir uns eigentlich sehr, sehr gute für den ersten FC Nürnberg, zumindest was die personelle Situation angeht. Ja, wirkliche ja kritische Punkte kann man vielleicht eben im Sturm sehen, dass man, wenn Michael Ishak ausfällt, da dann doch ein Loch hätte und auf der Linksverteidigerposition, wo es dann vielleicht kein 1:1 Ersatz für Tim Leibold gibt, beziehungsweise eben aktuell auch noch auf der Sechserposition für André Petrak, einfach weil ja da Patrick Erras nicht da ist, wo er nicht hingehört, aber wo er mal war. Insofern ja jede Menge spannende Möglichkeiten, die sich für den ersten FC Nürnberg und für Michael Kölner ergeben. Wir sind gespannt, was wir dann in den nächsten Wochen da sehen werden. Und ja, gespannt waren wir, glaube ich, auch alle, als auf einmal die Push-Meldung heute aufploppte vom FCN. Und dann da stand, Nils Rosso wird neuer Vorstand. Wer ist Nils Rosso, dachte ich mir nur. Darüber sprechen wir gleich hier bei Total Beklubbt.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Im Blätterwald hat es schon lange Zeit geraschelt und nun ist es offiziell, Michael Meeske verlässt den ersten FC Nürnberg. Zum 31. Oktober wird es soweit sein, aber bereits zum 1. Oktober gibt es einen neuen kaufmännischen Vorstand beim Club. Nils Rosso heißt der gute Mann und ich bin ganz ehrlich, ich kannte ihn bis dato nicht. Ob Jakob oder Stefan da ein anderes Bild hatten als ich, das werden wir jetzt gleich erfahren. Erstmal vielleicht, Stefan, nochmal ganz kurz zur Konstellation, wie wir sie ja in der Presse vorgefunden hatten. Es war ein offenes Geheimnis, dass Michael Meeske aus familiären Gründen einfach wieder gerne gehen Norden wollte und es gab durchaus eben auch Interessenten, die ihn ja vom 1. FC Nürnberg weglotsen wollten.
Ja, da war ja schon im Juli das Gerücht, dass der VfL Wolfsburg ruft, dass Meeske ein bisschen wieder näher zu seiner Familie nach Hamburg will. Da bietet sich natürlich so eine Stadt wie Wolfsburg an. Ist natürlich auch vom Finanziellen her ein deutlich potenterer Verein als der 1. FC Nürnberg. Ja, wir haben jetzt mittlerweile irgendwann damit gerechnet. Also Meeske hat ja auch keinen Hehl draus gemacht. Der hat ja mit offenen Karten gespielt. Er hat gesagt, ja, mal schauen, was da was noch so passiert. Aber jetzt bin ich erstmal beim Club. Das hat er auch glaubhaft rübergebracht. Aber wir wussten alle im Hinterkopf, die Zeit wird kommen. Ich habe vermutet, das wird wahrscheinlich in der Winterpause irgendwann ein Wechsel verkündet. Dass es jetzt zu früh kam, war ein bisschen überraschend. Der Zeitpunkt, wie gesagt, war überraschend. Dass es passiert ist, war jetzt nicht so überraschend. Insgesamt muss ich sagen, schade, dass er geht, weil vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zu sprechen. Ich glaube, er hat den 1. FC Nürnberg schon sehr, sehr, sehr viel weitergebracht in den 3-4 Jahren, wo er da war.
Ja, sicherlich können wir gleich nochmal drüber sprechen, was der Verdienst von Michael Meeske ist und wie wir seine Arbeit in den letzten Jahren gesehen haben. Nils Rosso, Jakob, ist jemand, der bislang mit dem Profifußball wenig bis nichts am Hut hatte. Er ist gebürtiger Nürnberger, war den ja Großteil seines Erwachsenenlebens allerdings bei Adidas, die den 1. FC Nürnberg ja dann irgendwann für nicht mehr gut genug erachtet haben, beschäftigt. Da allerdings in anderer Position. Er hat viel Erfahrung da im Ausland gesammelt und ist jetzt quasi mit Frau und Kindern nach Nürnberg zurückgekehrt, zurück in die Heimat und betritt für ihn ungewohntes Terrain, aber ja, ist jemand, der sich auf jeden Fall gewisse Meriten da ja in den Lebenslauf schreiben kann, was ja zumindest sein Aufgabengebiet, nämlich eben Finanzen, Verwaltung, Marketing und Ähnliches umfasst.
Und ich glaube, das ist auch so das Hauptding. Also er ist der Chef für Marketing, Unternehmenskommunikation, Finanzen. Da braucht man keinen Fußball-Background. Im Gegenteil, wahrscheinlich ist es sogar besser, wenn man nicht als Bundesliga-Profi danach Finanzvorstand bei einem Verein wird. Ja, ich glaube, dass Meske geht, ist für keinen eine Überraschung. Es ist ein bisschen schade, weil ich habe mir gedacht, der möchte sein Projekt zu Ende bringen, was ja im Endeffekt dann Ausgliederung noch gewesen wäre. Oder zumindest war das so formuliert. Und es gibt ja auch mit dem Stadionbau, da war ja Meske auch immer relativ aktiv mit dabei bei den Möglichkeiten, den Club eben finanziell auf wirklich solide Füße zu stellen. Und das fehlt mir so ein bisschen. Das ist auch mein einziger Kritikpunkt an Meske, weil ansonsten kann man einfach einem Funktionär oder auch einem Trainer, wie es damals bei Hacking war, der ja auch nach Wolfsburg gegangen ist, ich meine, was will man denn dagegen sagen? Also ich frage mich, warum Wolfsburg einen Finanzvorstand braucht, weil, keine Ahnung, wenn sie halt Geld brauchen, kriegen sie Geld, und wenn sie keins brauchen, dann brauchen sie halt keins. Also ich sehe irgendwie, die Herausforderung beim Club war höher, aber ich verstehe natürlich, dass man da hingeht, dass man näher an seiner Familie leben will und ja, zum Neuen. Ich glaube, dass der seine Meriten gesammelt hat. Adidas hat mit uns nichts zu tun, wird auch mit uns nichts mehr zu tun haben, glaube ich, in der nahen Zukunft. Das ist auch völlig wurscht in die Richtung. Da sind einfach die Ausrichtungen zu unterschiedlich. Adidas will einfach ins Internationale schauen, und da werden wir in naher Zukunft nicht auftauchen. Und ich glaube, jeder ist zufrieden, was Erima, oh Gott. Ich habe unseren Ausrüster vergessen.
Umbro.
Ich habe mir vorgestern mit dem Hammer auf den Kopf gehauen. Ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, ja. Umbro sind alle sauzufrieden. Die Trikots sind schön, und ich glaube, der Teil ist egal, aber er ist jung, er wird eingearbeitet. Ich finde auch diese Einarbeitungszeit von einem Monat, der da überlappt, finde ich eine super Idee. Und ich glaube, der wird es vorantreiben. Ob er die Qualität erreicht, die Meske für uns hatte, und ich glaube, das ist eine hohe Qualität, das werden wir sehen. Aber da waren wir halt auch mit dem Triumvirat Meske, Bornemann, Kölner auch unfassbar gut aufgestellt, und das habe ich immer wieder betont. Und ich fand da einfach so schön, wenn wir in Nürnberg da so gute Leute am Steuer haben, hoffentlich kann uns der Neue da eben in ähnliche Wasser weiter geleiten.
Stefan, wie gut findest du es, dass er gebürtiger Nürnberger ist und quasi mit dem FCN groß geworden ist?
Das waren schon viele beim FCN, die da mal gearbeitet haben. Also es ist jetzt nicht despektierlich gemeint. Ich glaube, es ist schön, dass es so ist, weil da auch eine Identifikation da ist, natürlich eine sehr hohe. Ob das jetzt seine Arbeit besser macht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass er sich von vielen Kandidaten, so wie man gehört hat, das haben sich ja auch viele nach der ersten Meldung im Juli schon, dass Meske wahrscheinlich geht, wird selbst beim ersten FC Nürnberg beworben. Also ich vertraue da jetzt mal unserem Aufsichtsrat, die haben sich da viele Gedanken gemacht, die hatten viele Bewerber, und sie hatten mit Meske schon den richtigen Riecher, und ich hoffe, dass sie jetzt auch mit Russo den richtigen Riecher haben. Ein bisschen Bedenken habe ich schon, dass er nicht aus dem Sport kommt, also dass er nicht aus dem Fußball kommt, dass er da weniger Erfahrung hat, weil ich glaube, dass es bei dem einen oder anderen Transfer dann vielleicht doch hilfreich ist, wenn man da ein bisschen Background hat. Aber so wie man gehört hat, wird es ja eine einmonatige Übergangszeit geben bis Ende Oktober. Ich bin gespannt, was er auf die Beine stellen wird.
Glaubst du nicht, dass Bornemann das einfach komplett übernimmt?
Die Transfers?
Ja, also ich glaube schon, der Bornemann ist so ein erfahrener Manager, der das ja auch schon jetzt im dritten größeren Verein so umsetzt. Ich glaube, was jetzt die konkrete Ausarbeitung von den Verträgen dann angeht, ich glaube, dass der Bornemann da schon sehr große Stütze sein wird und das sehr stark übernehmen wird.
Ja, durchaus möglich. Wäre zu wünschen, wenn er sich natürlich dann noch mehr auf der Marketing-Schiene dann einbringt, ist auch gut. Ich meine, es ist ja schon sehr, was ich vorhin angesprochen habe, es ist ja sehr, sehr viel passiert zeitmäßig. Ich meine, geht mal 5 Jahre zurück, nehmt euch den Fanshop-Katalog und vergleicht den mit dem jetzigen. Das sind einfach komplette Welten. Und das wurde auch eines der ersten Dinge, die Meske angesprochen hat, hat sich den Fanclub-Katalog genommen und gesagt, was soll denn das? Was verkauft ihr denn da für Ladenhüter? Ne? Und dass wir endlich wieder einen super Sponsor haben mit der Nürnberger Versicherung. Also einen potenten Sponsor, nicht jetzt irgendwie nach 10 Ringen NKD oder dann mal nach Wochenfrist, wo wir schon gedacht haben, wir kriegen gar keinen Sponsor mehr, kommt dann Wolfmöbel um die Ecke. Jetzt nichts gegen diese Unternehmen, aber das war ein bisschen wenig, was da unter Martin Bader und Herrn Boy rumgekommen ist, und Meske hat den Laden schon mal richtig aufgemischt. Das hat man auch richtig gemerkt, das hat man auch auf den Jahreshauptversammlungen gemerkt, dass er die Leute mitnehmen kann, dass er sich eloquent auch gegen Kritik wehren kann. Ich habe schon ein bisschen weinendes Auge, was Meske angeht, und ich bin gespannt, was Herr Rosso auf die Beine stellen wird.
Ja, Herr Rosso, der ja auch dann im Interview mit Club TV gesagt hat, dass er sich ja schon mit Meske abgestimmt hat, auch so ein bisschen Rücksprache gehalten hat, eben natürlich auch da Projekte weiter vorantreiben will, hat aber ja auch gesagt, zum Beispiel, das passt ganz gut dazu, wenn er sich dann eben mehr um das ein oder andere kümmert, dass er einfach auch mehr dafür sorgen möchte, dass dieses Potenzial, das eben in Unterstützung einfach auch nur in Fanbasis vorhanden ist, dass er das mehr ausschöpfen möchte. Gucken wir mal, ob es am Ende so weit kommt. Warum übrigens Michael Meske vielleicht nach Wolfsburg muss, fällt mir gerade noch ein. Vielleicht brauchen die auch einfach nur jemanden, der dem Sportdirektor auf die Finger haut, wenn der mal wieder zu viel Geld ausgibt. Vielleicht brauchen sie einfach nur so jemanden. Wir dürfen auf jeden Fall...
Ich habe eine Frage.
Ja.
Die Geschichte, ich habe noch nicht rausfinden können, wann ist denn der Vertrag mit Lagarde zu Ende, also Sport 5 oder Lagarde inzwischen, weil das ist doch auch das wird auch eine Zäsur noch für uns finanziell, wo ich mir halt gedacht habe, da wäre der Meske halt schon jemand, der da im vor allem auch mit dem Sporthintergrund sich schon gut auskennt und da das ja jetzt auch für uns als Bundesligamannschaft nicht vom Vorteil mehr sind, die Verträge, die wir da abgeschlossen haben. Wisst ihr da genau was? Also es heißt ja, dass vielleicht Ende des Jahres oder nächsten Jahres das Ding schon vorbei ist?
Ich weiß nicht, ob Stefan was genaueres weiß. Mein letzter Stand ist Ende des Jahres 2018. Aber
ja, so das ist es auch.
Die Meldung ist viele, viele Jahre halt auch schon alt, deswegen.
Da wurde nämlich, also das wurde ja auch gerne immer mal wieder verlängert, wenn man irgendwie Kohle gebraucht hat. Und da bin ich mir eben auch nicht ganz sicher, aber das wäre halt auch noch sowas gewesen, wo ich mir gedacht habe, ja, da ist ein Fußball-Background schon wichtig.
Also unter Meske wurde es auf jeden Fall nicht verlängert, weil ich glaube, Meske war kein Freund dieser Konstellation. So wie ich das mal vernommen habe, ja.
Okay. Das heißt, es wird dann auch gleich das Erste.
Also es bleibt nur übrig, Jakob, du musst auf jeden Fall zur Jahreshauptversammlung und musst es herausfinden.
Oh ja.
Ich finde ja auch bald wieder statt.
Ninja-Outfit. Da kann ich meine Eltern besuchen, das finde ich gut. Die den Podcast mal hören sollen, die faulen Säcke.
Ich hoffe, sie hören diese Ausgabe.
Jetzt sage ich, ich habe sie beleidigt, das müssen sie es anhören.
Ja. Lasst uns nochmal ganz kurz, weil die Arbeit von Nils Rosso können wir letzten Endes erst beurteilen, wenn sie irgendwann mal begonnen hat. Lasst uns nochmal darüber, und Stefan hat es schon so ein bisschen angedeutet, über Michael Meske reden und was er mit dem ersten FC Nürnberg in den letzten Jahren gemacht hat. Stefan hat es vorhin recht diplomatisch formuliert. Ich hätte das ganz salopp so formuliert, er hat uns den Arsch gerettet. Und das meine ich genau so, wie ich sage. Denn ich erinnere mich an die Jahreshauptversammlung, nachdem er das Amt da übernommen hat, da war er, ich weiß nicht, 3 Monate gefühlt erst da, und allen ist die Kinnlade runtergefallen, und zwar 5 Etagen, als er aufgedeckt hat, wie da das Geld wie wo verschachtelt ist und was da schön gerechnet wurde und dass der Schuldenberg um einiges höher ist, als wir das alle erahnten, und hat dann aber den ersten FC Nürnberg eben mit der Streichung des Gartenzwerges aus dem Fanshop, dem ich übrigens immer noch sehr nachtraue, nein, Spaß beiseite, aber mit mehreren Punkten, an denen er dann gleich angesetzt hat, in Richtung Zukunft geführt oder eigentlich in Richtung Gegenwart, denn es war ja nichts Visionäres, was er da gemacht hat, sondern hat den Laden einfach nur mal auf Vordermann gebracht und dafür dann eben auch gesorgt, dass der erste FC Nürnberg jetzt da steht, wo er nun mal steht, nämlich in der ersten Fußball-Bundesliga. Ich weiß nicht, wie habt ihr das wahrgenommen, Jakob?
Absolut. Also ich war lange ein Bader-Freund, was auch aus meiner Zeit frühen Clubzeit Michael Aroth, Edgar Gene und so weiter kommt, wo der wirklich gute Arbeit geleistet hat, dass er gekommen ist. Aber was da dann aufgedeckt wurde und wie hoch das Wasser uns am Hals schon stand, das ist schon sehr augenöffnend. Und deswegen habe ich auch gesagt in der letzten Saison, das ist so wichtig, dass wir in die Bundesliga aufsteigen, nicht weil wir irgendwie die beste Chance haben, in der Bundesliga zu bestehen, sondern einfach nur, weil dieses Geld so unfassbar wichtig wird für uns. Und da muss man einfach sagen, seit Meske da ist, und das hast du ja vorhin gesagt, der hat den Manager auf den Finger geklopft, seit Meske da ist und auch seit Bornemann dann da ist, da sind Verpflichtungen getätigt worden, die jetzt wirklich, wo wir uns nicht gestreckt haben, wo sehr viele Zweitligisten deutlich, deutlich mehr Geld als wir ausgeben. Auch jetzt Düsseldorf nach dem Aufstieg deutlich mehr investiert. Und trotzdem irgendwie, da braucht man halt auch einen Manager, der halt dann das Näschen hat und eine Scouting-Abteilung, die dann die da wirklich sehr gute Arbeit leistet, damit man das Geld halt investiert. Und da spielt Meske eine sehr große Rolle im finanziellen Bereich, aber natürlich die Konsolidierung über die sehr gute letzte Saison und den Aufstieg, den folgenden, da hat natürlich Bornemann auch super Arbeit geleistet. Und deswegen habe ich das auch genannt. Also der Trainer setzt es um, der Manager muss halt findig sein. Und der Finanzvorstand, der muss halt schauen, dass er die lokalen Unternehmen hernimmt. Da braucht man nur mal auf fcn.de auf die Statistiken schauen, wen wir da momentan im Boot haben. Das schaut richtig gut aus. Und Hauptsponsor, glaube ich, da gibt es keine zwei Meinungen. Es ist halt auch für uns wieder sehr typisch, dass der sich reinschreiben hat lassen. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt oder ob das irgendwie so eine Ente ist, aber ich kann es mir einfach gut vorstellen, dass er sich reinschreiben lässt, dass wenn irgendwas Peinliches passiert, dass sie irgendwie ein Kündigungsrecht haben. Ich meine, das sind halt auch irgendwie, das ist halt unser Verein. Und da hat Meske halt riesen Arbeit geleistet. Ich glaube, jeder Clubfan, auch wenn er sich nicht so direkt damit befasst, dem ist es vollkommen klar. Und deswegen ist es schon für uns extrem schade, definitiv.
Ja, Stefan, dein abschließendes Fazit und vielleicht nochmal ein, zwei Sätze auch dazu, weil Jakob hat es schon mal angedeutet, das Thema Ausgliederung, das war eigentlich das große Projekt, das Michael Meske jetzt noch vorantreiben wollte. Was denkst du, wo wird der Weg jetzt dahin gehen durch diesen Wechsel? Wird das da erstmal wieder auf die lange Bank geschoben oder werden wir das trotzdem jetzt zeitnah erleben?
Ja, erstmal kann ich mich dem Jakob nur anschließen. Also ich sehe das, wie gesagt, ähnlich. Was die Steckenpferde da angeht, die Ausgliederung, die hat jetzt auch ziemlich lang geschlafen. Also die war auf der letzten Hauptversammlung. Es war vor einem Jahr, da ist es schon ein bisschen eingeschlafen, weil man da gemerkt hat, dass das steuerlich gar nicht so einfach ist mit der Ausgliederung, dass man da wohl eher ein Minusgeschäft erstmal gemacht hätte, weil man so viele Steuern hätte nachzahlen müssen. Da ist man erst ziemlich spät draufgekommen. Da hat jetzt lange Zeit geschlafen, das Thema, und ja, es ist jetzt die Frage, wie Herr Rosso damit umgeht. Ne? Ich bin ja da ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, dass wir ohne Ausgliederung nicht konkurrenzfähig auf Dauer sein werden in dieser ersten Liga, weil es, so wie sich der Markt da verändert und der Fußball verändert, wirst du mit Tradition keine großen Bäume mehr ausreißen, ja. Obwohl die Tradition ist ja trotzdem noch da, es ist trotzdem immer noch der erste FC Nürnberg, ob wir jetzt ausgegliedert sind oder nicht. Da gibt es viele Gegner auch, gibt es viele andere Stimmen, aber so richtig konkret ist ja noch nichts geworden. Es stand immer das Thema Ausgliederung im Raum, aber wie konkret die aussehen soll, dazu gab es ja jetzt bislang noch nichts. Das wäre jetzt, ich denke mal, dieses Jahr auf der Jahreshauptversammlung sicherlich auch wieder Thema gewesen, aber da ist ja der Herr Meske dann schon in Wolfsburg.
Ja, da darf er vielleicht dann nochmal seine Bilanz vorstellen aus dem abgeschlossenen Geschäftsjahr, aber ansonsten wird er dann in Wolfsburg sein. Ja, ich kann auf jeden Fall Stefan nur zustimmen. Da ist auf jeden Fall ein weinendes Auge auch bei mir da, dass Michael Meske den ersten FC Nürnberg verlässt, auch weil er einfach eine gute Art hatte, das Ganze zu handhaben. Man das Gefühl hatte, dass er einem erklären kann, was er tut und nicht einfach nur getan hat. Das fand ich immer ganz angenehm. Mal gucken, wie Herr Rosso das dann ja handhaben wird. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Und sind gleich nochmal für euch da, denn auch wenn es noch ein ganzes Weilchen hin ist, wir müssen natürlich noch kurz über das Spiel gegen Bremen sprechen. Wie sollen wir sonst tippen? Also dranbleiben hier auf meinsportradio.de.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Am 16. September geht es für den 1. FC Nürnberg weiter. Werder Bremen ist dann der Gegner und damit trifft dann Kevin Möwald womöglich auch auf seine ehemaligen Kollegen, sofern er denn im Kader steht. Der Wechsel hat sich für ihn bislang noch nicht so richtig bezahlt gemacht, aber das ist eine andere Geschichte und wir wollen hier auch gar nichts herbeireden. Also ich klopfe auf Holz, Kevin Möwald, tut mir leid, aber bitte nicht treffen gegen Nürnberg. Ja, bei mir sind immer noch Jakob Lexa und Stefan Helmer. Wir möchten jetzt einfach noch mal kurz darauf blicken, was wir uns gegen Bremen wünschen würden, vor allen Dingen natürlich aus FCN-Sicht. Das ist zwar noch ein ganzes Stück bis dahin. Stefan, ich muss sagen, gegen Mainz hat mir dann insbesondere auch in der zweiten Halbzeit eines sehr gut gefallen, nämlich, dass unsere Außenverteidiger sich offensiv sehr stark eingebracht haben. Das war was, das fand ich sehr gut. Das kennt man von Leibold, das kennt man von Valentini mal mehr, mal weniger, aber dass sie auch beide im Laufe des Spiels mal den Abschluss gesucht haben, war was, fand ich gut. Wir haben vorhin über Alex Fuchs schon mal gesprochen, den wir vorhin jetzt aus der Startelf rausgequatscht haben, aber der unserer Meinung nach eine gute Leistung gegen Mainz geliefert hat. Was waren Sachen, die dir positiv aufgefallen sind? Oder was würdest du gerne anders sehen gegen Bremen, was dir gegen Mainz überhaupt nicht gefallen hat?
Ja, also gegen Mainz hat mir eigentlich vieles gefallen. Also wenn einem da was nicht gefallen hat, dann ist es für Nürnberger Verhältnisse jammern auf sehr hohem Niveau. Klar, natürlich muss man die Chancenverwertung herausstellen, die muss natürlich besser werden. Das haben wir schon in Berlin gesagt, aber wichtig war jetzt auch, dass Ishak mal wieder sein erstes Tor gemacht hat, dass da der Knoten geplatzt ist. Wir haben jetzt zwei Neuzugänge. Wir haben vorhin schon drüber diskutiert, es wird spannend sein zu sehen, welche Startelf dann in Bremen da aufläuft. Aber ich glaube, insgesamt muss man sagen, uns muss vor diesem Auswärtsspiel überhaupt nicht bange sein. Wenn man die ersten zwei Spiele sich nochmal anguckt, wir sind in dieser Liga angekommen, wir können mithalten und jetzt holen wir halt in Bremen den ersten Auswärtssieg.
Ja, mit Auswärtssiegen zum Klassenerhalt, nachdem es mit Auswärtssiegen auch zum Aufstieg langte, Jakob, da hättest du sicherlich auch nichts dagegen.
Das unterschreibe ich mal direkt so. Ja, es ist ein sauschweres Auswärtsspiel, weil Bremen ist defensiv sehr stabil und sehr eingespielt mit seinem Team. Offensiv haben sie sehr viele Möglichkeiten. Also ich gehe davon aus, es wird ein komplett anderes Spiel als unsere ersten zwei Spiele. Wir werden wenig Ballbesitz haben im Vergleich. Ich glaube, dass wir diesmal die Mannschaft sein werden, die eher weniger Ballbesitz hat und dann bespielen muss den Gegner in Kontersituationen. Da hat Kubo gezeigt, dass er gute Pässe spielen kann. Vielleicht ist ja Löwen in dem Spiel schon irgendwie ein entscheidender Faktor, der vielleicht sogar von Beginn an mal zeigen kann, was er drauf hat. Ich glaube, der brennt auf seinen Einsatz. Den haben wir vorhin in den taktischen Optionen noch nicht genannt, weil der bisher so ein bisschen hinten anstand. Aber der ist auch so jemand, der könnte in einer Kontersituation schön die Pässe rausspielen über schnelle Angreifer. Also vielleicht sehen wir auch die neuen Leute. Ich finde es ein schwieriges Spiel. Ich bin aber auch sehr zuversichtlich. Bremen hat jetzt auch keine Bäume ausgerissen bis jetzt. Haben jetzt in der Nachspielzeit gegen 10 Mann, ich glaube, die haben über eine Stunde Überzahl, haben in der Nachspielzeit gerade so einen Freistoß versenkt, aber es ist durchaus ein Gegner, der eigentlich für uns nicht ein sicherer Auswärtssieg bedeutet, haha, als Aufsteiger, aber ich schließe mich dem an. Also ich glaube, wir haben eine gute Chance und das wird ein interessantes Spiel.
Ja, interessant wird sicherlich. Jetzt ist nur noch die Frage, was dann am Ende für den 1. FC Nürnberg dabei rausspringt. Die allseits beliebte Kategorie, wir tippen. Und jetzt schauen wir mal halt so richtig in die Glaskugel, weil es ja noch Ewigkeiten hin ist. Ja, Jakob, wie geht es aus, das Spiel gegen Werder Bremen?
ich mag natürlich nicht das gleiche tippen wie du. Deswegen gehe ich jetzt mal auf 2 beide.
Stefan, wie schlägt sich der 1. FC Nürnberg bei seinem ersten Auswärtssieg oder bei seinem ersten Sieg in der Bundesliga?
Also ich hoffe ja, dass wir unsere Abwehraussetzer, unsere Blackouts ausschalten und vorne ein bisschen mehr treffen und lehne mich aus dem Fenster und tippe mal auf ein 0-2.
Mutig. Ich würde ja am liebsten wieder 1-1 tippen, aber ich habe ja einen Arbeitskollegen, der ist Werder Bremen-Fan und deswegen dürfen wir auf jeden Fall schon mal nicht verlieren. Ne? Ich tippe einfach nur noch nach Eitelkeiten und sowas. Äh, ich Tipp mal wieder 2-1, ne? Das ist, hat sich bewährt und der erste FC Nürnberg macht es und Hanno Behrens macht natürlich als Kapitän in der Startelf, wo er hingehört, um das nochmal hier abschließend zu betonen, macht natürlich ein Tor. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Jakob Lexer und bei Stefan Helmer. Ach so, anfügen müssen wir natürlich noch. Jakob, wo findet man dich, wenn man dir eine Nachricht zukommen lassen möchte und nicht mit dir verwandt ist?
Ja, @rotes_ballett bei Twitter. Ich glaube, das reicht. Wer da Lust hat zu folgen und sich Sachen über Nürnberg anzuhören, der kann es gerne tun.
Ja, und auch Stefan kann man schreiben, auf welchem Wege am besten?
@clubfans_united.de.
Ja, ich glaube, es ist kein .de hinten dran, oder, auf Twitter? Ja,
das ist richtig, das ist richtig. Danke für die Korrektur.
@clubfans_united.
Ja, ansonsten kann man natürlich Stefan auch sicherlich per Mail schreiben und dafür einfach auf clubfans-united.de vorbeischauen. Genau. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir über die Aktualitäten rund um den ersten FC Nürnberg zu sprechen. Es gibt diese Woche, wenig überraschend, kein Gegnergespräch, aber es wird, Jakob, noch eine Folge Entenmanns Ecke geben. Worum geht's da?
Da wird es um Social Media gehen. Da habe ich mir einen Gast eingeladen, der schon seit Wochen drauf brennt und dem es leider kurzfristig was dazwischen gekommen ist. Und jetzt haben wir die schöne Situation, dass wir von völliger Panik und totalem Selbsthass und Clubhass, kadertechnisch auch, zu großer Euphorie nach der zweiten Halbzeit gegen Mainz und nach den Neuzugängen doch irgendwie alles mit drin haben. Mal schauen, ob bei Mieske jetzt noch ein bisschen was rüberschwappt, aber der hat sich auf jeden Fall sehr gut vorbereitet, möchte ein paar Perlen vorlesen und ich bin schon gespannt, wie sich das entwickeln wird.
Ja, ich bin auch gespannt. Das auf jeden Fall dann im Laufe der Woche noch und ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, folgt uns auf Twitter, @totalbeklubbt, liked uns auf Facebook, auch da einfach totalbeklubbt, bewertet uns auf iTunes, abonniert den Podcast und ansonsten, wenn es mal nichts von Total Beklubbt gibt, auch so meinsportradio.de einschalten, denn da gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr, live und als Podcast.
Hey! Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com. Das tägliche Update zum internationalen Radsport.
Er hat keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in der letzten Kurve gemerkt hat, oh, mein Rad rutscht ein bisschen.
Radio Tour auf meinsportradio.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch. Ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.